ARD. Unter dem Gras darüber. 27.
Wenn die Kriegshandlung es zugelassen hätte, hätten mich meine Soldaten beerdigt. Aber weil sie flüchten mussten, haben sie mich liegen lassen. Bauern haben mich später gefunden, merkten, dass ich noch lebe und haben mich in ein Kriegsgefangenenlazarett gebracht. Dort sagten die Ärzte, er lebt zwar noch, aber nicht mehr lange, denn mein Gehirn war durch einen Gewehrschuss die Schädeldecke eingedrückt und das Gehirn verletzt. Sie haben mich deshalb nicht in ein Krankenbett, sondern in einem Badezimmer, waren über der Badewanne Bretter. Und auf diesen Brettern lag ich noch in voller Montur. Etwa 4 Tage später sagten sie, der lebt ja immer noch, jetzt müssen wir uns um ihn kümmern. In dieser Situation habe ich etwas erlebt, was ich mir nicht erklären konnte. Das heißt, ich kam in die Hölle. Und die Hölle bestand darin, dass ich mein gesamtes Leben noch einmal durchlebte und alle Schmerzen, die ich anderen Leuten zufügte, am eigenen Körper erleben musste. Dann haben sie mich ausgezogen, in eine Badewanne gesetzt zum Saubermachen und da kam ich zum ersten Mal wieder zu vollem Bewusstsein und ganz nachdrücklich ist bei mir in Erinnerung, dass ich in einer Art Metzgerbrühe schwamm, weil ja durch die Verwundungen mein Kopf voller Blutkrusten war. Danach haben sie mich in ein Bett, konnten aber die eigentlich medizinisch notwendige Operation nicht vornehmen, weil 4 Tage nach der Verwundung bereits die Verwundungen zu eitern begannen. Dies war aber vielleicht mein Glück, denn die Operation hätte schief ausgehen können. So aber habe ich trotz einer 0,5 mm eingedrückten Schädeldecke, die das Gehirn aber immer nur dann berührt, wenn ich gewisse schnelle Bewegungen mache. Und da ich mich dann selbst in die Disziplin genommen habe, konnte ich also mit diesen Dingen leben.
Dann wurden wir in Züge verladen, in Lazarettzüge und kamen nach Deutschland, zwar durch die Schweiz. Und irgendwo bei St. Gallen hielt der Zug und kam der deutsche Botschafter in Zug und hielt ein paar markige Ansprachen. Wir lagen da alle da, 2 oder 3 schichtig übereinander, nicht mehr tot als lebendig. Und der hat noch so schöne Reden gehalten da.
Mein Mann ist am 19. Oktober gefallen und am 14. November hätte er Geburtstag gehabt. Da wäre er 35 Jahre alt geworden und ich habe noch für ihn gebacken und Pralinen gemacht und habe eben ihm zum 14. November ein Geburtstagspäckchen geschickt. Und dann war der 23. November. 23. November abends feierten wir in den Geburtstag meiner Schwester hinein, auf deren Gut bei Eisleben wir alle versammelt waren. Die ganze Familie war versammelt. Nur unsere Männer und auch mein Bruder waren nicht da, die waren ja an der Front. Und ich bin nachher in mein Zimmer gegangen, in dem ich mit meinen 3 Kindern schlief. Und es hatte nur ein kleines Fenster, was natürlich wegen der Luftangriffe schwarz verhängt war. Und ich war noch hellwach und liege in der Nacht vom 23. auf den 24. November in meinem Bett. Und plötzlich ich erzähle jetzt etwas, was man für Fantasie halten kann, aber es ist erlebte Wahrheit. Plötzlich wird mein Fenster ganz hell, dieses verdunkelte Fenster, und dieses Fensterkreuz, das schwarze, löst sich vor meinen Augen und wandert so vor mir her. Und ich sehe, dass da oben vor mir dieses schwarze Kreuz und eine kleine grüne Rasenfläche davor. Und mein Herz blieb beinahe stehen. Dem Augenblick habe ich gedacht, Tossi, mein Mann, den wir ja Tossi nannten, Tossi, und ich habe mich noch zur Ordnung gerufen und habe gesagt, du dummes Ding, mach dich nicht verrückt und wenn du keine Sorgen hast, dann red dir nicht sowas ein. Und habe noch mit mir selber geschimpft. Und dann verblasste dieses Bild. Und der nächste Morgen, das war der 24. November, da bin ich in der Küche, um für mein Baby das Fläschchen zu machen. Und meine Mutter ist auch in der Küche und hatte ein Mädchen rüber zur Post geschickt. Die sollte die Post holen. Und da wirft sie mir so auf den Küchentisch einen Brief zu und sagt, hier ist ein Brief für dich von deinem Schwager Theo. Ich nahm diesen Brief in die Hand, drehte ihn um und las Weise. Der Name Weise kannte ich nicht. Ich hatte aber ein panisches Gefühl. Ich habe kein Wort gesagt. Ich bin aus der Küche rausgegangen, bin ins Kinderspielzimmer gegangen, wo ich alleine war, und öffnete den Brief. Und da schrieb mir ein Hauptmann Weise, dass mein Mann am 19. Oktober bei Aachen in Würselen bei schweren Kämpfen gefallen ist. Er hätte einen Kopfschuss gehabt und war sofort tot. Ja, ob das wahr ist, sowas wird dann geschrieben, um einen zu beruhigen. Aber sie hätten ihn nicht bergen können. Er wäre dann von den Alliierten irgendwie eingebuddelt worden.
Mein Mann hat viel erzählt vom Krieg. Mein Mann war groß, kräftig, aber er hat einen ganz weichen Kern gehabt. Und er konnte in Tränen ausbrechen, wenn er dann so erzählt hat von dem Kameraden, der gerade noch da saß und an seiner Seite dann tot war und so weiter. Und aber eigentlich so von der, mein Mann war, ich würde sagen, der war auch überzeugt, dass der Krieg gewonnen wird.
Den ersten Toten, es war solch ein kleiner Kerl, ein ganz junger, ich war damals, wie alt war ich? 24 Jahre, und der war vielleicht, es war mein Sohn, wissen Sie, so etwa, ein kleiner Knirps. Sie waren zu zweit gekommen, zu unserer Einheit, völlig naiv. Sie waren schnell ausgebildet, um an die Front geworfen zu werden. Und sie hatten auch nicht die Erfahrung, die wir vom ersten Tag hatten, wie schnell das so geht mit einem. Und der Kleine war der Erste, der fiel. Und es kam eine Granate, die zwischen uns explodierte und sie riss ihm ein Bein ab. Und daran verblutete er. Und das verfolgt mich. Diese beiden Jungs, die habe ich, irgendwie war ich der Betreuer. Und ich hatte ein Schuldgefühl, dass ich sie nicht genug betreut habe, so etwa.
Der erste Kriegstote war, da war ich 9. Das war noch in Oberschlesien. Da ist ein Amerikaner mit seinem Flugzeug abgeschossen worden. Und da haben so die abgeschossenen Flugzeugteile gelegen. Und der Pilot, der ganz verbrannt war, der war ganz schwarz und klein geworden. Und war ganz gebogen.
Also da gibt's halt erschreckende Erinnerungen. Also zum Beispiel ein Soldat, der mit seinem Fallschirm im Baum hängt und also stranguliert war. Einer, der also seinen Kopf aufgeschlagen hatte auf einen Stein und das Hirn rausgelaufen war. Also ich habe nicht alles gesehen, aber an diese zwei Bilder erinnere ich mich also sehr genau.
Das war unheimlich, das war bedrohlich. Aber ich habe wahrscheinlich in dem Alter vom Tod selbst, was das bedeutete, habe ich nicht viel begriffen. Ich habe das nicht wirklich begriffen. Für mich war es viel schlimmer, die Erniedrigte und Beleidigte direkt gesehen zu haben. Es gab beim Bauern nebenan einen russischen Zwangsarbeiter. Und der hieß Mitri. Und erstens mal hat mich erstaunt, dass das ein große blonde Mann war, wirklich hellblond, mindestens 1,80 Meter, ein Riese. Ich hatte ja einige Wochenschauen gesehen hier in Frankfurt. Da habe ich russische Kriegsgefangene gesehen und es waren immer so hässliche kleine Menschen mit Schlitzaugen und so Engelohren und Dimitri, das war ein schöner Mann. Und das hat mich schon erstaunt. Und dann habe ich mich mit Dimitri angefreundet. Dimitri konnte nämlich unwahrscheinlich gut Flitzebogen bauen. Und hat er mir auch gezeigt, wie man das macht. Und ich habe halt auch einen Mann gesucht und einen Spielgefährte, einen Freund vielleicht. Und er sagte, zugekommen, wir haben uns dann auch angefreundet. Der in seinem gebrochenen Deutsch. Und eines Tages jedenfalls war Dimitri weg. Und da habe ich gefragt, wo ist denn Dimitri? Ja, Dimitri haben sie heute Nacht geholt, Dimitri ist weg. Ja, wieso ist er denn weg? Und da hat mir so vage Auskünfte gegeben, also Ausflüchte gemacht, das habe ich begriffen. Ich habe dann immer nachgebohrt und nachgefragt, denn es war mir unglaubhaft erschienen, dass Dimitri weggegangen wäre, einfach so freiwillig und ohne mir auf Wiedersehen zu sagen. Ich wollte wissen, wo er hinkam und was da passiert ist. Und habe dann rausgekriegt, dass Dimitri mit der Bäuerin, wo er ab, deren Mann war, auch Soldat irgendwo an der Front, und er hatte den ganzen Tag mit ihr zusammengearbeitet und die hatte dann ein Verhältnis zusammen. Diese Frau und der russische Kriegsgefangene. Und da haben sie den, die Leute im Dorf haben sich jetzt mal drüber zerrissen. Und so kam es raus. Und dann haben sie Dimitri abgeholt. Die Frau auch. Die Frau kam aber wieder zurück. Und Dimitri ist geköpft worden. Also deshalb, weil er ein Verhältnis mit einer, ja, Deutschen hatte. Da habe ich geweint, ja. Das war schlimm für mich. Das war schlimm. Ich bin dann in die Scheune, wo ich mit Dimitri oft gesessen habe. Und ja, Dimitri war nicht mehr da. Und da habe ich geweint, ja.
Ich war dann ja auch in dem Alter, wo man konfirmiert wird. Der Konfirmandenunterricht, der wurde gehalten vom Superintendenten der Stadt, das heißt also dem geistlichen Oberhaupt der evangelischen Kirche in der Stadt, einem Herrn Gensichen, der dann aber irgendwann verschwand. Es kam dann ein sehr merkwürdiger Nachfolger, und zwar ein promovierter Dr. Bär, ein ehemaliger Katholik, der zum evangelischen Glauben übergetreten war, ein Nazi, der nun Superintendent in der Stadt wurde und bei dem wir auch Konfirmandenunterricht hatten, aber auch nur kurze Zeit. Dann verschwand er in Richtung Osten, und zwar bei der Wehrmacht. Nun aber nicht, wie man annehmen könnte, als Militärseelsorger, sondern als Offizier. Und zwar nicht nur als irgendein beliebiger Truppenoffizier, sondern er war der Leiter eines Erschießungskommandos. Er war vor allen Dingen mit der Partisanenbekämpfung beschäftigt. Und ich erinnere mich sehr genau, wenn er auf Urlaub kam, und er bekam öfters mal Heimaturlaub, dass er dann uns Konfirmanden ins Pfarrhaus bestellte und uns erzählte, wie es ihm ergangen sei. Er saß dann in seiner Offiziersuniform da, traktierte uns mit Wodka, den er also aus Russland irgendwo erbeutet hatte, und zeigte uns die Bilder, die seine Tätigkeit darstellten, nämlich meistens Gestelle, Galgengestelle, an denen Stricke hingen, an denen die aufgehängten, von ihm aufgehängten Partisanen baumelten. Das war doch eine ziemlich merkwürdige Geschichte, wenn ich mir das im Nachhinein überlege. Und dann erinnere ich mich an noch etwas, dass er seiner Frau etwas mitgebracht hatte, und zwar eine junge Ukrainerin, die den Haushalt besorgen musste, also aus heutiger Sicht gesehen eine Sklavin, eine Arbeitssklavin, die dann im Pfarrhaus wohnen musste und den Haushalt machen musste.
Meine Mutter hatte während des Krieges eine Sehne aus dem Arm operiert bekommen, und wir hatten ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück. Und das musste natürlich beackert werden. Und so erhielt sie als Hilfe, weil sie da nun nicht mehr entsprechend arbeiten konnte, eine Ostarbeiterin, die bei uns wohnte. Da meine älteren Geschwister und wir ja alle weg waren, wohnte sie also in diesem Zimmerchen, diesem halben Zimmer, was immer die ältesten Geschwister sonst hatten. Auf diese Art und Weise lernte ich also Maria kennen, wie ich wieder mal auf Urlaub kam. Maria kam aus Dniepropetrowsk und war da die Tochter eines Apothekers gewesen, hatte bei dem Ernteeinsatz gearbeitet. Die mussten dort natürlich auch alle arbeiten. Und wie der Ernteeinsatz zu Ende war, war sie auf einem LKW vom deutschen Sicherheitsdienst einkassiert worden und nach Deutschland gebracht worden. Meine Mutter hatte einen sehr guten Kontakt zu ihr. Und da ihnen natürlich verboten war, über all diese Dinge zu sprechen und sie vorher kein Wort Deutsch sprach, was sie übrigens in 6 Wochen lernte. Sie war also ein ausgezeichnet intelligentes Mädchen. Hat sie Folgendes gemacht. Sie erzählte von ihrer Mutter, die ihren Kindern gesagt hatte, wenn ihr mal irgendwo einkassiert werdet und ihr die Möglichkeit habt zu wählen, ob ihr in ein Kriegsgefangenenlager, also sprich Lager, kommt oder zu Familien oder zu Bauern, dann wählt immer die Möglichkeit, der Familie oder beim Bauern zu sein, weil ihr da eher als Menschen betrachtet werdet. Und so hatte Maria so gewählt und kam zu uns als Ostarbeiterin. Da gab es unwahrscheinliche, also für heute einfach kaum begreifbare Regeln. Wir hatten also ein großes Heftchen, wo drin stand, was sie alles nicht durfte. Um nur ein paar Beispiele zu nehmen, sie durfte also nicht die Türe öffnen, die Wohnungstüre. Sie durfte nicht alleine auf die Straße. Es musste immer einer von uns dabei sein. Sie durfte, also nicht bei, sollte nicht bei Tisch sitzen. Natürlich aß die an unserem Tisch mit und aß das Gleiche wie wir, wie der Krieg aus war. Wir sind übrigens 1943 ausgebombt worden in Britz, in dieser Wohnung. Und dann konnte Mutter sie nicht mehr behalten. Sie kam dann in eine Kohlenhandlung. Und 14 Tage vor Kriegsende hat sie dann diesen Kohlenhändler gebeten, ob sie nicht zu meiner Mutter wieder zurück könnte. Sie ist gekommen und hat dann, wie die Russen kamen, den ganzen Luftschutzkeller praktisch vor der Vergewaltigung gerettet. Übrigens war es auch verboten, dass sie in den Luftschutzkeller gehen durfte. Aber dies wurde immer so umgangen. Wir hatten die letzte Ecke im Luftschutzkeller und mit Decken verhangen. Und dahinter standen Doppelbetten, Holzbetten für unsere Familie. Und sie raste, wenn Alarm war, immer als Erste runter und blieb dann gleich versteckt hinter den Decken und ging als Letzte wieder raus. Und durch Zufall ist das dann mal herausgekommen und dann hat Mutter gesagt, sie glauben doch wohl nicht, dass ich mich meiner Arbeitskraft entledigen will da oben. Und das war wieder ein Argument, was damals entsprechend akzeptiert wurde. Und nachher waren sie natürlich sehr glücklich, dass sie also nicht vergewaltigt worden sind.
Ich glaube, überhaupt mit den Luftangriffen, das ist uns allmählich dann durch das Auge aufgegangen. Und das war überhaupt so makaber, wenn nachts dann die Sirenen so losheulen. Zuerst war Voralarm und dann hat man sein Bett gepackt und seine Papiere und ist in den Keller runter und hat den Laibacher Sender eingeschaltet. Und dann hieß also schwere feindliche Verbände im Anflug über Sigmaringen auf München. Ich habe dann manchmal bei der Nachbarin drüben geschlafen, weil die hat sich so sehr gefürchtet. Und die hatte auch noch 2 kleinere Kinder. Und als dann diese Bomben fielen, da ist dann der Walter, der Sohn von der Nachbarin, der ist unter einem kleinen Gartentisch aus Rohr, so einen ganzen windigen Gartentisch runter und hat angefangen, ganz laut Vaterunser zu beten. Und das war für mich so eine unheimlich erschütternde Szene, wie das Kind glaubt hat, da unterm Tisch mit dem Gebet sich und die Familie retten zu können.
Ich war also völlig durchgedreht, immer nachts. Und meine Mutter hat mich angezogen. Und bis meine Schwester, die ja noch viel, viel kleiner war, wieder angezogen hatte, ja, da hatte ich mich schon wieder fast ausgezogen. Und ich wollte mich wieder aufmachen ins Bett, weil ich völlig desorientiert war, ganz einfach durch diese Situation. Ich war eigentlich seelisch krank durch den Krieg, also durch das, was da gelaufen ist.
Ich hatte damals im Keller immer bei jedem Fliegerangriff, das weiß ich auch nicht, woher das kam, heute noch nicht, hatte ich Erstickungsanfälle. Ich habe keine Luft gekriegt, wenn die Flak so geballert hat. Und das hat eigentlich da dazu geführt, dass ich bis zum heutigen Tag auf kein Feuerwerk mehr gehe oder irgend sowas.
Wir nun in der Schule machten in der Zeit Brandwache. Brandwache bedeutete, wir mussten in bestimmten Abständen nachts in der Schule Dienst versehen. Dazu kriegten wir wie immer bei den Nazis eine Uniform, eine schöne, die bestand aus so einem Knochensack, also so einer Kombination, so in den gängigen Farben, einem Koppel, so wie ein Feuerwehrkoppel, ein bisschen breiter, ein Stahlhelm, ein richtigen Stahlhelm, kein Luftschutzstahlhelm. Und ein paar Knobelbecher, also so eine halbhohen Stiefel. Und damit kamen wir uns ja nun schon vor wie die alten Lanze. Und wir sind sofort so, wie wir waren, eingesetzt worden, wo nun Verschüttete waren. Es ist äußerst schwierig, jemanden da zu befreien. Es ist fast unmöglich. Es sind ja Riesenbalken, die da liegen, die man mit der Hände wegschlagen muss. Nicht alle Häuser sind jetzt aus Ziegeln gebaut. Es gibt ja alle möglichen Bauarten, nicht so viel Beton wie jetzt, aber immerhin, es gab also wirklich alles. Und oft hat man erlebt, dass man zu vielen versucht hat, etwas wegzuziehen. Und damit hat man dann erst eine Lawine ausgelöst und alles stürzte dann nach. Also da hätte sich einem der Mahn umdrehen können. Also man war ständig überfordert, weil man gedacht hat, vielleicht habe ich jetzt erst den Großteil der Menschen, die da unten sind, erschlagen durch diese Dusseligkeit, das hier jetzt so zu machen. Es war eine Arbeit, für die wir nicht geeignet waren. Also noch bei weitem zu jung waren. Also meine Altersstufe war da vielleicht so, 14, 15. Und dann sind wir einmal abgezogen worden von einem Bau. So, und wir gingen dann so zurück und, also ich war, mir war alles egal. Also mir war nicht so sonderlich gut. Und wir sind kaum da, da kommt ein Trupp, auch wieder Hitlerjungen angelaufen, aber so richtig latschig. Die marschierten nicht, sonst wurde eigentlich immer marschiert. Auch ohne Tritt und sowas gab's schon, aber die latschten also durchs Gelände. Und ich gucke und da sehe ich einen aus der Klasse von mir, aus der Mittelschule. Das war das größte Schweinchen, was man so hatte. Der hatte also nur Zoten im Kopf und hat diese auch in einer Weise geäußert, dass man immer buchstäblich schockiert war und meinte, das muss ja ein Lehrer gehört haben oder so. Und hatte nur Schabernack im Kopf und Zoten. Und der ist dabei in Syrien und sagt, Mensch, Ohlchen, ist das schön. Und der war für mich so ein Balsam. Ich dachte, das ist so eine lustige Maus, der hat mir jetzt gefehlt. Als ich zu dem komme, heult der. Da war ich also erstmal schon, also den konnte ich mir weinend ja nicht vorstellen. Und damals hat keiner geweint. Das war also selten, das hat man sich verkniffen. Und und der weinte. Und ich sag, was ist denn los? Und neben den so ein bisschen in den Arm, was auch völlig untypisch war, was man eigentlich gar nicht gemacht hat. Also was eigentlich auch nicht, dass man sofort als schwul eingeschätzt wurde, aber als unmännlich so. Also so war man dressiert. Das war ja ein Dressurakt, den man da mit uns gemacht hatte. Und ich sag, was hast du denn gehabt? Ist was passiert? Ist dir was passiert? Ist deinen Eltern was passiert? Und dann sagte er, ach, wo, Mensch, ich hab da gesehen, da lag einer und ich kriegte den nicht raus, ich kam nicht ran und da habe ich dann seinen Arm gezogen und endlich, sagt er, gab der nach. Und als er draußen war, hatte ich nur den Arm in der Hand.
Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie im Einzelnen, wenn Sie um Ihr Leben rennen, nichts wahrnehmen. Im Einzelnen nichts wahrnehmen. Sie haben ein Gefühl von Qualm und Rauch, Sehen, Stürzendes, feurig oder verkohlt, rennen instinktiv in irgendeinen Unterschlupf, wenn gerade wieder was runterstürzt, versuchen nicht mit den Schuhen in Brennendes zu treten, nicht in aufgelassene Teer mit ihren Schuhen kleben zu bleiben, aber es ist keine Wahrnehmung, dass sie es bewusst aufnehmen. Das ist, wenn es vorbei ist. Und genauso ist das mit dem Elternhaus. Sie kommen um die Ecke, das Nachbarhaus, da lagen Tote drunter, da grub die Feuerwehr und die Männer versuchten, also da war eine Feier gewesen, da lagen 10 Frauen drunter und versuchten da ranzukommen. Aber das nehmen sie alles nur beiseite wahr. Sie sind im Grunde geschockt.
Weihnachten 1943 hatte ich Dienst, also in der Nacht vom 23. zum 24. Und hatte dabei einen Lehrer, der ein richtiger Kotzbrocken war. Ich kannte den gar nicht, vielleicht war der von einer anderen Schule. In unserer Schule waren zu der Zeit noch 4 andere Schulen untergebracht, die nach verschiedenen Rhythmen da ihren Unterricht abhandelten. Und der Lehrer, der stellte sich also dann kurz vor und sagte so, ich möchte, dass die Streifentätigkeit sehr genau genommen wird. Jede Streife guckt vom Boden aufs Dach. Dann hat sich einer gemeldet und hat dann gesagt, ja, aber also üblich ist immer nach Fliegeralarm so zu machen, denn wenn es vorher schon gebrannt hätte, das wäre ja eigentlich sehr komisch, dann könnte das ja nur noch Sabotage sein. Und da sagte er, das lasst mal meine Sorge sein. Über solche Dinge denke ich nach und entscheide. Und ihr habt das auszuführen. Ja, das waren wir gewöhnt. Jawohl, 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 haben wir gesagt. Dann gab es Fliegeralarm. Wir gingen also in den Keller. Und dann kam der Lehrer, hat geguckt, ob wir alle da sind. So sagt er, erste Streife fertig machen. Erste Streife geht jetzt raus auf den Boden und guckt aufs Dach. Dann kamen die Bombenangriffe. Und dann wurden die immer doller und immer doller. Und dann nachher hat man gedacht, hier bleibt nichts mehr von stehen und unsere Schule ist in Eimer. Und da erwischt es mich, dass der zu mir sagt, du und ein Kumpel, ein Freund von mir, ihr geht jetzt Streife. Da haben wir gesagt, wir machen darauf aufmerksam, die sind jetzt genau über uns. Wir können nichts abwehren. Wir retten jetzt nicht die Schule, sondern wir vergeuden unser Leben. Und da, wo wir vielleicht was machen könnten, da können wir, och, hat der hier brüllt mit uns. Ihr habt einen klaren Befehl gekriegt, den habt ihr zu gehorchen und was weiß ich mehr. Naja, und man wusste, was passiert, wenn man einen Befehl nicht gehorcht. Ob der kompetent war dafür, das hätte man vielleicht erstreiten können. Aber in der Zeit hätte man vermutlich ihm richtig gegeben. Also, denn wir sollten ja gerade dressiert werden, dass ein Befehl für uns heilig ist und dass wir den nicht diskutieren. Also, wir gingen nun los. Also, mir war nicht wohl dabei zumute. Also, die Schule, die bebte buchstäblich und es war ganz dick. Naja, und da kam eine Mine runter, wie sich hinterher herausstellte. Also, ihr hört, habe ich das weiter nicht. Das hat bloß eine Erschütterung, furchtbaren Knall gegeben und ich flog durch die Lüfte und mein Gedanke war, ich fliege jetzt sonst wohin, also, mich sieht man nicht mehr wieder. Aber ich wurde dann irgendwann wieder, kam ich zu mir und hat eigentlich alles wehgetan, aber so, also so, dass ich hätte lachen können. Also ja, dann dachte ich, naja, dann stehst du auf, dann stehen wir jetzt auf. So, dann bin ich aufgestanden, hab das geschafft und Schutt über Schutt und was denn so runterfliegt. Und dann packte mich die Angst, dann bin ich runtergerannt. Dann haben wir uns gemeldet und haben gesagt, also die Schule hat nichts abgekriegt, aber sie hat zahlreiche Schäden und im Einzelnen konnten wir uns das nicht ansehen. Warum nicht? Naja, weil ja immer noch Bomben fallen. An der Front ist es viel schlimmer. Ihr geht jetzt sofort drauf und geht nun wirklich aufs Dach, wie ich euch befohlen habe, und guckt nach, ob es da brennt. Naja, also das war Unsinn. So, und wir standen da und wir wussten, jetzt, der lässt das jetzt drauf ankommen. Und da stand ein Mann auf und sagt, so, jetzt habe ich aber hier noch gehört. Und während der schimpfte, schimpfte auch gleichermaßen eine Frau los und sagte, was dieser Mann sich da rausnimmt, ist ja unwahrscheinlich. Da sagt der Mann, Sie haben den Jungs ja nichts mehr zu sagen, Sie haben doch gar keine Ahnung. Und wer keine Ahnung hat, der muss sich möglichst schnell so orientieren, dass er Ahnung hat. Ich würde vorschlagen, Sie gehen als erstes mal aufs Dach und gucken sich mal an, wie ein Bombenangriff aussieht.
Ja, ich habe zum Beispiel einen verhältnismäßig schweren Bombenangriff miterlebt in meiner Heimatstadt in Wernigerode. Da stand ich auf dem Dach unseres Hauses, leichtsinnigerweise war ich nicht in den Keller gegangen, und da kam ein Bomberverband von Südosten her, und als er über Wernigerode flog, hat er dann seine Bomben abgeworfen, einen richtigen Bombenteppich, und da sind rund um unser Haus die Bomben eingeschlagen. Und ich muss sagen, ich war danach so schockiert von dem Ganzen, was da passierte, dass ich wahrscheinlich nervlich gar nicht in der Lage war, irgendwas zu helfen. Ich erinnere mich, dass ich auf die Straße ging und dass mein Musiklehrer angelaufen kam und sagte, Brun, gehen Sie mal hin zur Schenkstraße, da liegt ein Baby und weint in den Trümmern. Ich war aber... Irgendwie war ich gar nicht dazu in der Lage. Und als ich dann dahin kam, sah ich auch gar nichts Entsprechendes. Da waren auch Blindgänger runtergegangen. Und nicht weit von unserem Haus war ein Blindgänger durch ein Dach durchgefallen bis in den Keller eines benachbarten Hauses. Und ich erinnere mich, damals habe ich eigentlich zum ersten Mal gesehen, dass Sträflinge, ich vermute, es waren KZ-Insassen, aber das kann ich nicht hundertprozentig sagen, dass jedenfalls Sträflinge in gestreiften Häftlingsanzügen eingesetzt wurden, um den Blindgänger dort rauszuholen.